Hallo und herzlich willkommen zum Amerika-Update, dem Podcast von T-Online zur Wahl in den USA. Die neue amerikanische Regierung nimmt Formen an. Fast jeden Tag präsentiert der gewählte Präsident Donald Trump neue Personen für wichtige Ämter. Und viele dieser Männer und Frauen lösen Stirnrunzeln bis Entsetzen aus. Wer und was kommt da auf Amerika, auf die Welt, auf Deutschland zu? Ist von Trumps Gruselkabinett mehr als Chaos zu erwarten? Oder sind die Befürchtungen womöglich übertrieben? Können Donald Trump und sein Team die Krisen und Probleme unserer Zeit womöglich lösen? Darüber spreche ich heute mit zwei echten Amerika-Kennern. Schön, dass Sie uns zuhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schrill, schillernd, schräg ist sie, die Mannschaft, die der gewählte Präsident Donald Trump gerade zusammenstellt. Für seinen neuen Regierungsapparat nominiert er Personen, die nicht etwa durch langjährige politische Erfahrung oder durch besonders tiefe Fachkompetenz auffallen, sondern in erster Linie durch bedingungslose Loyalität zu ihm, dem Boss der rechtspopulistischen MAGA-Erweckungsbewegung, die Amerika wieder great machen will. Der Eindruck drängt sich auf, da entsteht ein Kabinett der Ja-Sager und Stiefellecker. Kritik oder gar Widerspruch hasst Trump. Sie kränken ihn in seinem Narzissmus. Dementsprechend beunruhigend wirken seine Personalentscheidungen. Hier mal eine unvollständige Liste. Das Verteidigungsministerium und damit den Chefposten in der mächtigsten Militärmaschine der Welt gibt er einem Fernsehmoderator mit rechtsradikalen Tätowierungen. Chefin des Inlandsgeheimdienstes soll eine Putin-Verehrerin werden. Das Heimatschutzministerium soll einer Frau unterstellt werden, die massenhaft Ausländer ohne jede Prüfung abschieben will und sich rühmt, vor unangenehmen Entscheidungen nicht zurückzuschrecken. Sie habe nämlich auch ihren Hund eigenhändig erschossen. Ein lautstarker Öl- und Fracking-Befürworter soll die Umweltbehörde umbauen. Bildungsministerin soll eine ehemalige Wrestling-Unternehmerin werden. Der Multimilliardär Elon Musk soll die Bürokratie zerschlagen, indem er massenhaft Staatsangestellte entlässt, darf dabei aber weiterhin im großen Stil von Regierungsaufträgen für seine Unternehmen profitieren. Handelsminister soll ein Mann werden, der hohe Zölle auf alle Importe, auch auf deutsche Waren, für eine tolle Idee hält. Und das Gesundheitsministerium geht an einen Mann, der seit Jahren wilde Verschwörungsmythen verbreitet und beteuert, ein Wurm habe Teile seines Gehirns zerstört. Ich könnte die Liste fortsetzen, aber Sie merken schon, liebe Hörerinnen und Hörer, der künftigen amerikanischen Regierung Vertrauen entgegenzubringen, wird eine echte Herausforderung, wenn nicht ganz unmöglich. Das ist ein Problem, weil Vertrauen die Grundlage der internationalen Politik ist, erst recht zwischen engen Verbündeten, erst recht in krisengeschüttelten Zeiten wie gegenwärtig. Können wir in Deutschland und Europa, also Donald Trump und seinem Team, überhaupt noch vertrauen? Wie sollen die nächste Bundesregierung und die neue EU-Kommission mit ihm zusammenarbeiten? Oder geht das gar nicht und uns erwartet nun 4 Jahre Chaos und noch mehr Krisen? Welche politischen Entscheidungen zeichnen sich im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine ab? Auf den Handelsstreit, auf mögliche Zölle, auf die Abstimmung zu Nahost, zu China, zum Kampf gegen die Inflation? Viele Fragen, einige davon wollen wir in den kommenden Minuten beantworten. Dafür habe ich 2 Gäste eingeladen, die Amerikas stürmische Entwicklung seit Jahren beobachten und nun intensiv Donald Trumps Regierungsbildung verfolgen. Zum einen die Politologin Catherine Klüver-Ashbrook von der Bertelsmann Stiftung. Mit ihr spreche ich im zweiten Teil des Podcasts. Und zum anderen unseren USA-Korrespondenten Bastian Brauns, mit dem ich jetzt verbunden bin. Hallo nach Washington.
Hallo Berlin, hi.
Bastian, das letzte Mal, als wir in diesem Podcast miteinander gesprochen haben, war der Tag nach der Präsidentschaftswahl von Donald Trumps Triumph. Knapp 3 Wochen später zeichnet sich jetzt ab, wie die künftige amerikanische Regierungsmannschaft aussieht. Ich habe ja eingangs einige Köpfe genannt. Und es ist, das kann man wohl überspitzt sagen, ein Kabinett aus Clowns und Cowboys. Meine erste Frage an dich als Korrespondent: Wie kommt diese Mannschaft in den USA an? Wie wird sie von Politik, Wirtschaft, Medien dort beurteilt?
Ja, in den USA wird es natürlich so ganz ähnlich beobachtet und noch viel stärker beobachtet als im Ausland. Und der Fokus ist natürlich da ein bisschen anders gelagert, weil es hier jetzt nicht in erster Linie um die Zölle geht, zum Beispiel, wie es für Deutschland wichtig wäre. Aber es wird natürlich sehr stark auf jede einzelne Nominierung geachtet und extrem kritisch beäugt. Und die Kritik an vielen von Trumps Nominierungskandidaten geht weit bis ins konservative Lager hinein. Die New York Post, die jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, dass sie besonders Trump kritisch berichtet, hat jetzt vor einigen Tagen einen sehr, sehr kritischen Meinungsartikel veröffentlicht, in dem der Präsident direkt angesprochen wird und darum gebeten wird, doch bitte seine Nominierungen für Tulsi Gabbard und Matt Gaetz zurückzuziehen. Und daran sieht man, dass die Kritik eben weit ins konservative Spektrum hineinragt. Und jetzt haben wir ja mit Matt Gaetz auch ein Kandidaten, der jetzt sozusagen schon von sich aus zurückgezogen hat. Da sind die Gebete von der New York Post offenbar erhört worden. Liegt daran begründet, dass da eben Dinge zutage getreten sind, die einfach nicht mehr, ja, die ihn nicht mehr halten ließen. Und deswegen hat er jetzt eben zurückgezogen. Das heißt aber nicht, dass er komplett von der Bildfläche verschwinden wird. Davon ist schon mal auszugehen.
Auch hinter den Kulissen der Republikanischen Partei, also die ja eigentlich Donald Trump unterstützt, oder kann er da mehr oder weniger durchregieren und seine Mannschaft durchsetzen?
Ja, das ist tatsächlich der Fall, denn die Republikaner haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus und auch im Senat. Und im Senat stellt der Präsident tatsächlich auch richtig gehend Fallen mit seinen Nominierungen. Wenn man zum Beispiel jetzt an Tulsi Gabbard denkt oder an den jetzt zurückgetretenen Matt Gaetz, dann sind das Kandidaten, die für viele Senatoren, die nach wie vor zum alten Partei-Establishment noch immer gehören, ja einfach untragbare Kandidaten eigentlich sind. Und die wollen die eigentlich verhindern. Aber indem sie sich dagegen stellen würden, würden sie natürlich offenbar Bahn, dass sie sich auch gegen den Präsidenten stellen. Was mit Leuten passiert, die sich gegen den Präsidenten stellen, gegen Donald Trump oder gegen die MAGA-Fraktion in der Republikanischen Partei, das haben wir jetzt zuhauf gesehen. Die müssen nämlich damit rechnen, dass sie dann nicht wiedergewählt werden, weil dann läuft eben die Maschinerie an mit Gegenkandidaten. Und jeder, der sich jetzt öffentlich quasi gegen die von Donald Trump favorisierten Kandidaten stellt, der läuft eben Gefahr, sein Amt zu verlieren und damit natürlich auch Gestalt Haltungsmöglichkeiten, Privilegien und ja, das ist jetzt im Fall von Matt Gaetz hat sich das jetzt erstmal erübrigt, aber ich bin mir sicher, dass Donald Trump da sehr schnell auch den nächsten Kandidaten, die nächste Kandidatin aus dem Hut zaubern wird, die ja in seinem Sinne im Justizministerium agieren wird. Und das ist vielleicht eine weniger schillernde Figur wie Matt Gaetz, aber ja, sein Plan, das Justizministerium auf den Kopf zu stellen, wird dadurch nicht beeinträchtigt werden.
Also das ist politischer Druck, das sind Drohungen. Welche Personalie ist denn in deinen Augen die prekärste?
Ja, wen man jetzt wirklich als die prekärste Nominierung bezeichnet, das kommt natürlich extrem darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Wenn man jetzt aus europäischer Sicht drauf guckt, dann würden wir natürlich jetzt sagen, oh je, der Handelsminister ist für Zölle oder der Verteidigungsminister ist auch eine schräge Figur, was haben wir von dem zu erwarten? Und eigentlich hätte ich jetzt gesagt, Matt Gaetz wäre derjenige, der besonders heikel ist für das System der USA an sich, aber das hat sich jetzt zumindest vorerst erledigt. Deswegen würde ich auf jeden Fall auf die andere umstrittene Personal gehen und sagen, Tulsi Gabbard ist sozusagen die gefährlichste, prekärste Personalie. Und zwar ganz einfach deswegen, weil sie als Oberaufseherin sozusagen der aller amerikanischen Geheimdienste Zugänge hat, die sonst keiner hat. Und das Problem ist, dass jeden Morgen der Präsident ja sein Security Briefing bekommt. Und das heißt, Tulsi Gabbard wird sozusagen die Filterperson dann sein, die jeden Morgen den Präsidenten über die aktuelle Sicherheitslage der Geheimdienste briefen wird. Das heißt, da ist ein Filter vorgestaltet, der durchaus kritisch zu sehen ist. Ja, und als Oberaufsichtsperson der Geheimdienste in den USA geht es natürlich auch sehr viel um Vertrauen, denn die Amerikaner haben natürlich enge Verbündete, die sogenannten Five Eyes zum Beispiel mit den Ländern Großbritannien oder aus Australien, aber auch der deutsche Bundesnachrichtendienst ist ja von Informationen der Amerikaner abhängig und wenn da jetzt eine Person sitzt, der man nicht vertrauen kann, dann ist das die Zusammenarbeit natürlich besonders schwierig und Tulsi Gabbard ist eben dadurch aufgefallen, dass sie in der Vergangenheit extrem umstrittene Äußerungen bezüglich Assad in Syrien gegenüber Putin, aber auch Xi Jinping in China getätigt hat. Und da ist sie eigentlich immer so reflexartig als Verteidigerin dieser Autokraten aufgetreten. Also überhaupt nicht im Interesse, im ureigensten Interesse der Amerikaner. Sie hat jedes Mal diejenigen verteidigt, die eigentlich die Aggressoren waren. Und ja, so eine Position, so einer Person zu besetzen, das ist hochgradig gefährlich, auch für die USA selbst, weil die eben auch von der Zusammenarbeit in der Welt mit anderen Geheimdiensten abhängen.
Also könnte das auch konkrete Folgen für unsere Sicherheit in Europa, in Deutschland möglicherweise haben, weil die Amerikaner da nicht mehr verlässlich sind. Bastian, was konkret ist denn von diesen Leuten zu erwarten? Können sie wirklich Amerika radikal verändern?
Also ich glaube, das hängt nicht an einzelnen Personen, sondern es geht vor allem um diese Grundstrategie, die hinter all diesen Personalentscheidungen steckt. Und das ist schon wirklich sehr beunruhigend zu beobachten. Also ich will es jetzt nicht total zuspitzen, aber mein Eindruck ist, wenn man sich das alles anschaut, dass Donald Trump wirklich es schafft, im Prinzip alle drei Gewalten unter seiner Kontrolle zu haben. Und sogar dazu noch die vierte inoffizielle Gewalt, die Medien, mit X durch Elon Musk. Ja, es gibt natürlich noch mehr Medien hier, aber er versucht es wirklich auf allen Ebenen Loyalisten einzusetzen. Und das funktioniert klar beim Weißen Haus. Er hat die Präsidentschaft, also die Exekutive gehört ihm. In der Legislative, habe ich vorhin schon erwähnt, versucht er sozusagen auch den Senat unter seine Kontrolle zu bekommen mit Loyalisten und bedroht jeden, der nicht auf Linie ist. Auch da kann er im Zweifel dann quasi seine Macht ausspielen. Und der Supreme Court, also die Judikative, ist ohnehin schon mit Leuten besetzt, die von ihm ausgewählt wurden und die seinen Vorstellungen entsprechen. Und insofern wird es eben immer schwieriger. Die Schlinge, sag ich mal, zieht sich immer weiter zu und das läuft eben schleichend. Das ist nicht so einfach zu sagen, ja, jetzt haben wir hier einen Putsch oder Regierungsumsturz. Es wird immer schwieriger, dagegen auch rechtlich vorzugehen. Und diese ganzen Personalien, die feuern sozusagen diese Strategie immer noch weiter an und lenken auch im Zweifel. Du hast am Anfang auch gesagt, es sind Clowns und Cowboys. Das ist Teil einer Strategie, einerseits an die eigene Basis natürlich zu signalisieren, hey, ich habe hier Leute, die nicht zum Establishment gehören und die mal hier richtig Großputz machen. Aber die lenken natürlich auch oft ab, ja, mit ihren Verrücktheiten. Das versuchen wir hier manchmal auch so ein bisschen wieder auszuschalten und genau hinzugucken, was wird wirklich gemacht hier.
Du hast diese Strategie angesprochen, über die haben wir hier im Podcast auch schon geredet. Konservative und radikale Strategen der Heritage Foundation, also einer Stiftung, haben ein Konzept geschrieben für die Trump-Regierungszeit. Und in diesem Konzept mit dem Titel Project 2025 beschreiben sie genau, wie der amerikanische Staat radikal umgebaut werden soll. Es sollen beispielsweise nicht nur zigtausende Einwanderer ausgewiesen werden, sondern auch der Behördenapparat ist Ziel der Trumpisten. Zehntausende Beamte sollen entlassen werden, Bastian, du hast es gesagt, und durch Trump loyale Leute ersetzt werden. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht von dem Historiker Thomas Zimmer von der Georgetown University in Washington. Der erklärt das so, ich zitiere ihn: Sie haben vor, den Staatsapparat von unliebsamen liberalen Bürokraten und Experten zu säubern. Wirklich das Wort säubern, das kennen wir aus der deutschen Geschichte. Die sollen ersetzt werden durch harte Trumpisten, durch ideologische Loyalisten, durch konservative Krieger. So nennen sie ihre eigenen Leute selber. Was dann, falls das wirklich so kommen sollte, verwandeln sich die USA dann in eine Autokratie oder gar in eine Diktatur wie Russland oder Iran?
Also ich würde das erstmal verneinen, weil das, glaube ich, anders läuft. Also wir haben dafür andere Beispiele, die wir direkt vor der Tür haben, wie in Polen, als die PiS-Partei regiert hat, oder in Ungarn die Justizreform, oder sogar in Israel haben wir große Diskussionen und Massendemonstrationen gesehen wegen geplanter Justizreform. Ich glaube, es würde eher in die Richtung gehen, also keine Top-Down-Diktatur wie in China oder im Iran, auf keinen Fall, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist auch das Land viel zu vielfältig und auch wiederum viel zu groß. Es gibt einfach, auch wenn das Wahlergebnis relativ deutlich auf uns wirkt, ist es trotzdem immer noch sehr knapp gewesen, wenn man die absoluten Zahlen sich anschaut. Also da glaube ich, das wird nicht so einfach, hier einfach durchzumarschieren, aber das macht es trotzdem nicht weniger gefährlich.
Aber gibt es denn nennenswerten Widerstand gegen das, was da gerade passiert?
Es ist die Frage, der ich hier gerade hinterher versuche zu recherchieren. Also es ist natürlich so, dass es innerhalb der Grand Old Party, den Republikanern, gibt es natürlich Kräfte, die irgendwie jetzt noch versuchen, da Politik zu machen. Ja, also nur ein Beispiel, aber die hat eben keine große Prokura mehr. Nikki Haley hat sich gestern auch aus dem Fenster gelehnt und ja wirklich die Tulsi Gabbard quasi versucht zu zerstören mit Argumenten öffentlich. Aber sie hat eben keinen großen Einfluss mehr in der Partei. Ja, und aber natürlich versuchen diese Leute jetzt nach wirklich ganz filigranen Wegen, wie man jetzt versuchen kann, die beiden zu verhindern, durch Zureden, durch irgendwelche Winkelzüge. Das ist eben innerhalb der Partei. Aber bei den Demokraten, ja, ich kriege hier Hilferufe aus dem Kamala Harris-Lager, doch bitte noch irgendwie $70 zu spenden für den großen Rechtsstreit oder die großen Rechtsstreitigkeiten, die jetzt hier anstehen, um eben genau auf diesem Wege der Trump-Präsidentschaft und den Entscheidungen was entgegenzusetzen.
Mhm. Bastian, da muss ich jetzt als letzte Frage aber nochmal fragen, wenn wir uns erinnern an die erste Trump-Amtszeit, dann war die ja von permanenten Personalquerelen geprägt. Also es war ein regelrechtes Personalchaos. Trump hat Leute rausgeworfen, neue reingeholt, hin und her. Und das war sicherlich auch einer der Gründe für das Regierungschaos, beispielsweise während der Corona-Pandemie. Ist das jetzt anders? Also ist er jetzt strategischer vorbereitet mit diesen Leuten, die ich vorhin erwähnt habe? Das wirkt ja jetzt auch nicht gerade so, als könne man mit denen 4 Jahre lang verlässlich regieren.
Ich glaube, was die Persönlichkeitsstruktur von Donald Trump angeht, wird sich da wenig geändert haben. Es kann ja sogar sein, dass er da noch irgendwie extremer geworden ist. Also wenn ihm jemand sozusagen ja den Rang versucht abzulaufen, dann wird das bestimmt auch künftig clashen, sage ich mal. Ja, also auch da wird er Leute wahrscheinlich rauswerfen, die ihm nicht genehm sind. Zum Beispiel bei Elon Musk jetzt, ja. Der ist ja nicht wirklich Teil der Regierungsmannschaft, aber eben so angedockt. Da könnte man, es wird jetzt schon viel gerauen, dass die sich eigentlich gegenseitig schon auf die Nerven extrem gehen, weil die beide so narzisstisch sind. Aber da ist natürlich der Vorteil, dass Elon Musk kein gebürtiger Amerikaner ist. Der kann ihm jetzt politisch nicht so gefährlich werden und strebt zum Beispiel selber eine Präsidentschaft an. Das ist nicht möglich, ja. Kann gut sein, dass er den noch länger erträgt, ja. Aber es ist, glaube ich, schon so, er ist besser vorbereitet, definitiv. Das sieht man auch an der Geschwindigkeit, wie jetzt diese Kabinettsmitglieder bestimmt werden. Aber ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass sich da irgendwas daran ändert, dass er im Zweifel die Leute rausschmeißt, wenn es ihm nicht passt. Aber es sind Loyalisten und insofern sind sie auch gefügiger und werden wahrscheinlich deswegen auch länger im Amt bleiben können.
Das macht's alles nicht beruhigender, zumindest nicht von dieser Seite des Atlantiks aus betrachtet. Bastian, vielen herzlichen Dank für deine Erläuterungen. Du wirst Donald Trumps Regierungsbildung weiter verfolgen und für unsere Leserinnen und Leser auf T-Online über alle Entwicklungen berichten. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank.
Damit komme ich zu meinem zweiten Gast. Catherine Klüver-Ashbrook ist sowohl Deutsche als auch Amerikanerin, hat als Politologin an der Harvard Kennedy School gearbeitet und leitete die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Heute arbeitet sie für die Bertelsmann Stiftung. Aufmerksame Hörer dieses Podcasts kennen sie bereits, denn sie war schon einmal hier eingeladen. Mitte September sprachen wir über den Wahlkampf, das TV-Duell und Kamala Harris, für die es damals noch gut zu laufen schien. Das ist vorbei. Nun haben die Republikaner sowohl das Weiße Haus als auch den Senat als auch das Repräsentantenhaus erobert. Amerika steht vor einem einschneidenden Politikwechsel und über den wollen wir jetzt reden. Frau Klüver-Ashbrook, schön, dass Sie hier sind.
Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Herzliche Grüße aus Wiesbaden.
Wie sollte die deutsche Bundesregierung auf das Gruselkabinett von Donald Trump reagieren? Was ist Ihr Ratschlag an den künftigen Kanzler und den oder die künftige deutsche Außenministerin, wer auch immer das wird?
Ja, erstmal müssen Sie einen mittellangen Atem haben, denn bis wir wissen, wer ein Bundeskanzler ist, bis wir schlussendlich wissen, wer ein Außenministerium stellt, werden wir ja vermutlich noch bis April auf dieser Seite des Atlantiks den Atem anhalten müssen, jedenfalls bis wir einen Koalitionsvertrag haben, der eine Linie vorgibt, die gegebenenfalls von mehreren Partnern in einer Koalition getragen werden können. Und das ist eben zum Beispiel auch gleich ein Herzproblem in diesem Moment. Denn wenn wir uns die Struktur Europas anschauen, die Verfasstheit Europas, dann atmen in dieser Woche vielleicht die einen oder anderen aus, wenn sie sehen, dass eine EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wohl durchkommt im Europäischen Parlament. Dennoch haben wir eine schwache Führungsmannschaft in Frankreich und eben jetzt ja klassisch quasi amerikanisch zu Hause in Berlin eine Lame-Duck-Regierung, die sich so richtig nicht mehr einstellen können wird auf das, was uns ab dem 20. Januar aus den USA blüht, beziehungsweise alles, was gegebenenfalls jetzt in Berlin noch vergemeinschaftet werden könnte zwischen Ministerien, zwischen Personalien, dann nicht mehr mitunter durchsetzungsfähig ist, also beziehungsweise jetzt fast schon mit Teilen der Opposition mitgedacht werden würde. Allein wie diese Gespräche in Berlin abzulaufen haben, um sich ordentlich vorzubereiten, ist jetzt in dem Moment fraglich. Gewünscht hätten sich, glaube ich, viele, wenn einiges von dem, was in der Tat in Fachministerien vorbereitet wurde, noch stärker mit anderen Fachministerien wiederum geteilt werden hätte können, sodass in diesem Moment, wenn eine Koalitionsregierung zusammengeblieben wäre, wir arbeiten hier gerade eben nur mit dem Konjunktiv, es eine zusammengedachte Ansatzweise gegeben hätte. Das waren alles jetzt ganz, ganz viele Konjunktive, da sind wir nicht. Und ich glaube, das macht diese Situation für Europa und für Deutschland, von dem immer noch eine große Führungsrolle und eine große Führungskapazität ausgehen müsste, in diesem Moment einfach wirklich so schwierig. Auch eine Europäische Kommission wird einige Zeit brauchen, bis sie sich findet. Ursula von der Leyen hat sich ein Vorbild genommen an ihrem Vorgänger, Jean-Claude Juncker, und hat in der Tat gelernt, wie man mitunter Deals machen könnte mit Donald Trump, besonders was im ersten Moment die Energiepolitik angeht. Da geht es natürlich um Flüssiggas. Ja, ein großes Ziel von Donald Trump, nicht nur die Energieunabhängigkeit der USA voranzutreiben, sondern vor allen Dingen viele fossile Brennstoffe in die Welt zu tragen und damit die Staatskasse vollzuspülen. Und das hat Ursula von der Leyen sich in der Tat von Jean-Claude Juncker abgeschaut. Aber auch sie wird ihre Mannschaft erstmal zusammenhalten müssen, sich erstmal finden müssen. Und das, wie gesagt, bei einem Führungsvakuum, beim klassischen Führungstandem Deutschland und Frankreich.
Dann kommen wir da mal zurück in den Indikativ und nachgefragt, wie schätzen Sie das ein? Kann man mit diesen Trump-Gefolgsleuten, die wir vorhin vorgestellt haben, rational verhandeln? Oder sind das alles verblendete Ideologen?
Das ist vielleicht gar nicht der Ansatz, denn die Idee ist, und das haben wir eben schon gehört, dass die Ideologen, die an den Köpfen der Ministerien sitzen, vor allen Dingen erstmal ihre eigenen Ministerien auseinandernehmen in ihrer Funktion. Das ist das Erste, also in Grundfugen ausheben und anderen Bestimmungen zuführen. Das lesen wir eben ganz deutlich im Project 2025. Und dass der Chefideologe beziehungsweise der, der für die Ideologie den Kopf hinhält, nämlich Donald Trump, und der sehr stark beraten wird in einer Umsetzung einer Ideologie, denn es geht nicht um Donald Trump selber, sondern es geht um andere Menschen, die im Hintergrund fungieren. Das ist Kevin Roberts, der Chef der Heritage Foundation. Das ist zum Beispiel auch Russell Vought, der jetzt als früherer ehemaliger Chef des Managementapparats im Weißen Haus wieder ins Weiße Haus zieht und eben auch ein entsprechender Vordenker des Project 2025 ist. Es geht darum, eine Strategie umzusetzen, die aber eben hauptsächlich erlangt werden soll, indem die Macht in der Exekutive gebündelt wird und vor allen Dingen eben auch die Leitlinienkapazität der Exekutive genutzt wird. Im Übrigen auch unterstützt intellektuell von großen Justizvordenkern an der Harvard Law School mit Adrian Salmeile und anderen, die auch diese Bestimmung, diesen Originalismus in einer amerikanischen Verfassungsdenke, also mit einer starken Exekutivmacht, auch quasi akademischen Rückendeckung geben. All das soll hauptsächlich im Oval Office und hinter dem Resolute Desk beschlossen werden. Und da sind die anderen Teile des Kabinetts, also das ist der genaue Umkehrschluss, wie es bei Kamala Harris gewesen wäre, die sehr stark auf ein gemeinschaftlich funktionierendes Kabinett gesetzt hätte. Das ist jetzt die strukturelle Umkehr. Also verhandeln mit diesen verschiedenen Funktionären, das wird es gar nicht geben. Das werden sogenannte Portparoles werden, die werden Ideen aus dem Weißen Haus vortragen und diese dem Weißen Haus wieder zutragen. Und das ist der ganze Sinn der Tatsache, ein Kabinett mit solchen ideologisch beziehungsweise loyalen Köpfen zu füllen.
Das ist interessant, weil dann nehmen wir ja auch mit, dass man von hierzulande eben wirklich genau hinschauen muss. Wer sind da auch Hinterleute? Wer hat da welche Konzepte erarbeitet? Kann man möglicherweise mit denen irgendwie ins Gespräch kommen, um sie erstmal besser zu verstehen, bevor man über mögliche gemeinsame Interessen reden kann? Und ein gemeinsames Interesse, darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, aber jetzt, wo wir manche der Protagonisten kennen, wird es noch relevanter. Im Wahlkampf war die lahmende Wirtschaft, also man kann auch sagen, das Hauptthema im Wahlkampf. Und es wird wohl auch das wichtigste Thema im Bundestagswahlkampf hierzulande werden, mit der Wahl Ende Februar. Falls Trump seine Drohung wahrmachen sollte, Zölle auf viele oder gar sämtliche Importe zu erheben, würde das die deutsche Wirtschaft hart treffen. Ist das aus jetziger Sicht, wo man sieht, wie diese Mannschaft gebildet wird, wo Prioritäten gesetzt werden, ein realistisches Szenario? Und wie könnte Berlin und Brüssel jetzt reagieren?
Absolut. Also Brüssel bereitet sich schon mit Nachdruck seit Juli sehr, sehr detailliert vor. Wie könnten Konterzölle aussehen? Also welche Güter könnten es sein, die da in Frage kommen? Müsste man überhaupt diesen Weg gehen? Mit welcher Sequenzierung müsste man diesen Weg gehen? Und ich glaube, das gibt zumindest den Europäern oder sollte den Europäern in einem Moment erstmal ein bisschen aufatmen, ein bisschen Luft verschaffen. Anders sieht es eben in den nationalen Hauptstädten aus. Da ist die Lage deutlich schwieriger, weil zum Teil natürlich im Vergleich die Exportwirtschaften Frankreich, Deutschland, also einfach nur nochmal um die großen Volkswirtschaften zu nehmen, vielleicht auch die Polen dazu, die sind ganz unterschiedlich getaktet. Ganz klar ist, dass wenn eine Zollpolitik sich durchsetzt, die 10-20% Zölle auf Güter aus dem nicht chinesischen Ausland vorsieht, es dann besonders hart die Deutschen treffen würde. Und das ist auch mit Absicht. Wir hatten in unserer letzten Runde nochmal besprochen, warum Donald Trump ein so starkes Feindbild gegenüber den Deutschen hat. Und das passt in sein Racheschema, dieses Gefühl, dass sich über Jahrzehnte der Rest der Welt bereichert hat an Amerikas Schutzschild, an Amerikas militärischem Schutzschild, an der Tatsache, dass sie eben Sonder- und beziehungsweise dass sie eben mehr Wege, Transportwege freigehalten haben mit dem ganz starken Einsatz auch den Kräften von der Marine. All diese Dinge, das ist für Donald Trump jetzt Payback-Time. Und das nochmal, das ist ein Präsidentschaftskandidat gewesen, der sich eben auf einen Güterhandelsüberschuss konzentriert hat, der nicht auf Dienstleistungen guckt, der nicht schaut, wie in der Tat diese beiden Wirtschaften stark aneinander gebunden sind, der nicht sieht, welche Arbeitsplatzdynamik abhängt von deutschen Investitionen, der nicht sieht, wie deutsches FDI auch zum Teil über den IRA nochmal ganz stark geworden ist. Also der nicht mit Interessen arbeitet, sondern mit Gefühlen. Und sobald mit Gefühlen gearbeitet wird, ist es für eine deutsche Wirtschaft, die in einem Rechtsstaatlichkeit, also auch im internationalen Kontext mit einem Rechtsstaatlichkeitsapparat arbeiten muss, für die nichts schlimmer ist als Sprunghaftigkeit, als Nichtvorhersagbarkeit, als mangelnde Planbarkeit, ist natürlich in diesem Moment besonders schwierig. Welche Industrien könnte es wie treffen? Ist es wirklich, soll es wirklich auf quasi ein Diktat von einfachen 10-20% hinauslaufen? Oder gibt es da noch Verhandlungsmöglichkeiten? Kann man schauen? Gibt es zum Beispiel ein Angebot? Werden gerade noch unter der Biden-Regierung ein Stahl- und Aluminiumabkommen behandelt oder diskutiert? Es wird auch über kritische Rohmaterialien gesprochen auf europäischer und amerikanischer Seite. Wären das nicht Möglichkeiten, auch einfach noch mehr anzubieten, den Amerikanern danach zu verhandeln und dann bestimmte Dinge gegebenenfalls abzumildern in ihrer Schockwirkung? Wir wissen aber auch, interessanterweise, und das ergibt sich nicht aus Gesprächen, die ich mit Unternehmen habe, die sehr stark schon mal auf die Bilanz schauen, die sehr stark schauen, was es heißen würde, bestimmte Investitionen aus den USA rauszunehmen. Das betrifft besonders die in der nachhaltigen Transformation stark investiert sind, also auch große deutsche Maschinenbauer, die schauen sehr genau darauf, was könnte es heißen, wenn bestimmte Prozesse wieder nach Europa gebracht werden müssen. Aber in einer großen Umfrage unter deutschen Unternehmen und europäischen Unternehmen haben wir gesehen, dass erstmal 83% planen, gar nichts zu tun. Ich würde sagen, da fehlt der Halbsatz, at least not for now oder momentan noch nicht. Denn der andere Punkt, der dazu kommt, zu den wirtschaftlichen Faktoren, ist auch nochmal ein, und da wollten wir vielleicht auch darauf hinaus, eine Frage ja der Corporate Responsibility und der Tatsache, was passiert eigentlich, und das haben wir übrigens schon gesehen vom ExxonMobil-Chef, der gesagt hat, Moment mal, also jetzt die Nachhaltigkeitsinvestitionen rauszunehmen aus einem Portfolio, wo wir unglaublich viel investiert haben, Richtung Trump-Regierung, das würde auch im Sinne eines Produktportfolios von amerikanischen fossilen Energieunternehmen nicht mehr passen?
Das ist ein interessanter Punkt. Da muss ich einmal einhaken. Corporate Responsibility, also Unternehmensverantwortung. Wir wissen ja, die Krisen sind struktureller Art und insbesondere die Klimakrise, die Umweltkrise macht nicht nur vielen Unternehmen zu schaffen, sondern sie nehmen das auch als ihre Verantwortung an, adäquat darauf zu reagieren, weil man eben gar nicht mehr anders kann, weil irgendwann wird man in die Lage kommen, dann macht man es lieber früher als später. Das ist ein interessanter Punkt. Möglicherweise könnte sich da auch was ergeben als eine gewisse Gegenbewegung gegen diese ideologische Politik. Zum Beispiel hat Trump ja auch angekündigt, Amerika jetzt zurückzunehmen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, was echt ein harter Schlag sein kann. Zugleich hören wir aus manchen amerikanischen Bundesstaaten, dass sie natürlich weitermachen wollen und sich dann nicht von der neuen Regierung ins Konzept reden lassen. Und ein Stichwort möchte ich gleich wohl einmal aufgreifen, das Sie gerade genannt haben. Sie haben gesagt, it's payback time. So würde das von Trump und seinen Gefolgsleuten jetzt propagiert. Also, dass zum Beispiel die Europäer jetzt zurückzahlen sollen, was sie jahrelang profitiert haben von dem amerikanischen Schutz. Und das bringt mich auf die größte Krise, die wir hier gegenwärtig erleben in Europa, über die wir dringend noch reden sollten, nämlich den Krieg in der Ukraine, wo wir gerade heftige Veränderungen sehen. Noch Präsident Joe Biden hat der Ukraine gestattet, weitreichende Marschflugkörper ins russische Hinterland zu schießen. Die Briten Russen haben sich wohl angeschlossen. Putin lässt ukrainische Städte noch brutaler angreifen und wirft nun auch noch nordkoreanische Soldaten und Kanonen an die Front. Jetzt bricht auch noch der Winter herein, während die ukrainische Stromversorgung nahezu kaputtgeschossen ist. Wir sehen also eine rapide Eskalation. Wenn Sie das so betrachten, eingedenk dessen, was jetzt in Amerika passiert, auch eingedenk dessen, was Sie so hören aus Netzwerken, mit welchem weiteren Kriegsverlauf rechnen Sie bis zu Trumps Amtseinführung am 20. Januar?
Also ich rechne sehr stark damit, dass sich der Konflikt über die nächsten Wochen noch verschärft. Und im Übrigen sehen wir auch sofort die Reaktionen, mit denen das Weiße Haus auch gerechnet hat, wenn sie Langstreckenwaffen freigeben, nämlich zweierlei. Ein Spielen mit der nuklearen Option, an dem eine Interkontinentalrakete in dieser Woche in der Ukraine gegen die Ukraine eingesetzt wurde. Interkontinentalraketen können nukleare Sprengkörper tragen. Also das erste Mal das ganz gefährliche Spielen mit dieser Symbolik. Das zweite ist eben die Tatsache, dass wir eine Kabelsabotage gesehen haben. Das, was nämlich die Amerikaner im letzten Moment der ursprünglich letzten Runde der Verhandlungen um die Langstreckenwaffen angeführt haben, richtigerweise, und das sollte eben zum Beispiel auch deutschen Unternehmen nochmal stärker zu denken geben, ist, dass die Russen in der Tat jetzt stärker auf hybride Angriffe neben diesem starken Kriegsgeschehen, dem konventionellen Kriegsgeschehen, wir haben in dieser Woche auch mitgenommen, dass die Amerikaner sehr wohl den Einsatz von oder den stärkeren Einsatz von Minen freigegeben haben. Also es wird jetzt quasi nochmal in der letzten Minute alles auf das Kampfesfeld gegeben, um die Ukraine in einer möglichen Verhandlungsposition zu stärken. Aber das, was die Amerikaner vorausgesagt haben, und das zählt nochmal auf den ursprünglichen Punkt an, wie wichtig sind amerikanische Geheimdienstinformationen für uns auch und wie könnten sie instrumentalisiert werden unter einer Trump-Regierung? Also massive Sabotage, Cyberangriffe, eine Erhöhung dessen, was wir im Sommer gesehen haben oder mit den versuchten Angriffen auf deutsche und europäische Flughäfen mit flammbaren Transportartikeln im Güterverkehr. Das sind alles Dinge, die kosten eine deutsche Wirtschaft laut Bitkom 266 Milliarden Euro im Jahr.
Also das sind Dinge, die Putin mit seinen Geheimdiensten und Sicherheitsleuten permanent laufen lässt, diese hybride Kriegsführung.
Alles, was unter einer Artikel 5 Beistandsleistungsdidaktik fallen könnte, wird auch im erweiterten Sinne gegen Europa versucht werden.
Also nur, dass wir das richtig verstehen, man versucht zu verhindern, dass es einen offiziellen Angriffsgrund gibt. Also Russland greift ein europäisches oder ein NATO-Mitglied an und dann muss man zurückschlagen. Sozusagen alles unterhalb dieser Schwelle.
Genau, also im eigentlichen Kriegsfeld erhöhte kinetische Kapazitäten, die da jetzt freigesetzt werden. Also die westliche Logik ist natürlich, um das Rückgrat der Ukraine für diese Verhandlungssituation, die wohl kommen wird, die gegebenenfalls in Istanbul nur mit der Ukraine und Wladimir Putin ausgetragen werden soll. Das hören wir aus dem Dunstkreis des neuen Weißen Hauses. Wenn jetzt diese Woche Matthew Whitaker als NATO-Botschafter genannt wird zum Beispiel, da wird auch nochmal stark die Loyalität betont, der wird die Tatsache betont, er sei ein starker Krieger und das ist jemand, der sich in seiner vorherigen Rolle in einer Trump-Regierung als Vize-Justizminister ganz stark gegen die Investigationen von Robert Mueller zum sogenannten Russia-Gate, also zur starken Einflussnahme Russlands im Wahlkampf 2016, der sich dagegen ausgesprochen hat. Also nochmal jemand, der diese Botschaft der schnellen Beendigung diesen Krieges, weil Amerika, so die Logik, keine möglichen zwei Kriegsschauplätze, also ein Angriff der Volksrepublik China in der Taiwanstraße gegenüber einem noch unabhängig agierenden Taiwan und einem Landkrieg in der Ukraine standhalten könnte. Und das würde natürlich ein großes Sicherheitsrisiko weiterhin für Europa bedingen. Und unsere Kollegen im Kieler Weltwirtschaftsinstitut haben ausgerechnet, dass wenn es in der Tat zu einem solchen Diktatfrieden kommen könnte, bei denen es Gebietsabtretungen geben muss, mitunter eine neutrale Zone, eine Pufferzone, dass dann, und wir hatten eben schon über den Zustand der deutschen Volkswirtschaft gesprochen, wir eine Einbuße haben könnten hier von 1-2% des BIP. Weil dann auf eine Bundesrepublik eine erhöhte Flüchtlingsbewegung zukommt, weil dann die Wirtschaftsinvestitionen, die Deutschland schon geleistet hat in der Ukraine, auf der Kippe stehen und dann natürlich wir sehr, sehr schnell auf viel mehr defensiv Einsatz kommen müssten, was die Ausstattung unserer Bundeswehr angeht, was die Interoperabilität unserer Bundeswehr angeht und was natürlich auch nach vorne geleistet werden müsste, um Sicherheitsgarantien für die Ukraine herzustellen. Und nochmal, das würde quasi im Sinne der USA fungieren, aber ohne die USA. Denn Matthew Whitaker ist jemand, der auch stark gewirkt hat im hauseigenen Think Tank von Donald Trump, dem America First Policy Institute. Und da kam in dem Kontext das erste Mal die Idee auf, dass man die NATO nicht verlassen müsse, sondern sie einfach intern stilllegen könnte. Und diese Dinge muss man zusammendenken.
Da muss ich noch einmal zum Schluss nachhaken, damit wir das wirklich alles sozusagen sauber hintereinander legen. Das heißt, es gibt jetzt Bestrebungen in der neuen Regierung, diesen Ukraine-Krieg schnell zu beenden, die europäischen Interessen dabei nicht nach vorne zu stellen, sondern das amerikanische Interesse, da schnell rauszugehen, damit man sich vor allem um China kümmern kann. Und das könnte aber unserer Wirtschaft massiv schaden. Sie haben das Bruttoinlandsprodukt erwähnt. Das heißt, man müsste viel mehr dafür aufwenden, auch hier in Deutschland, um mit den Folgen dieses Krieges, mit Flüchtlingen, mit Wirtschaftsfolgen, mit der Aufrüstung der eigenen Armee, sich zu beschäftigen, dafür zu bezahlen. Und dann haben Sie gesagt, und das fand ich sehr interessant, das müssten Sie bitte noch mal ein bisschen ausführen, weil es sicher auch viele unserer Hörerinnen und Hörer interessiert, die ja zum Teil auch wirklich einen Frieden ersehnen. Sie haben gehört, in Istanbul könnte es Verhandlungen geben, möglicherweise unter der Schirmherrschaft des dortigen, ja, was ist er, Autokraten Erdogan. Was können Sie dazu uns noch sagen? Ist das jetzt etwas, was nah ansteht, wo auch der Kreml drauf reagiert, oder ist das noch reines Wunschdenken aus Washington?
Ich glaube, zurzeit ist es noch reines Wunschdenken aus Washington. Es hat wohl auf niedrigerer Ebene einen Austausch mit der Türkei gegeben, beziehungsweise hat die Türkei sich als Location angeboten. Das hatte sie ja übrigens auch schon beim Deal um die Hafeninfrastruktur beziehungsweise Hafensicherheit, also um die Ausfuhr von ukrainischem Weizen. Also Istanbul bringt sich da gerne als Player in die Diskussion mit ein und hat das Gefühl, damit würden sie sich auch gegebenenfalls das Wohlwollen einer Trump-Regierung erkaufen. Also diese Gespräche, das hören wir aus Washington, die gibt es. Und für die Europäer ist natürlich quintessentiell wichtig, dass die Ukraine stark gehört wird und aus einer starken Verhandlungsposition in einen solchen möglichen Austausch kommt. Aber umgekehrt merkt man natürlich auch schon in europäischen Hauptstädten geht die Sorge um, dass Europa, Europas Interessen, Europas kerneigene Sicherheitsinteressen in solchen Gesprächen im erweiterten Kontext dann wenig gehört werden würden, weil egal wie eine solche Verhandlung ausgehen würde, Russland dann schlussendlich noch näher an europäische Grenzen rücken würde. Und wenn man nochmal Wladimir Putin von 2007 nach vorne liest und die letzten Reden, die letzten Aussprüche auch bei seinen Fernreisen jetzt nehmen keinen Abstand von den imperialen Hoffnungen eines russischen Staatschefs. Insofern haben die Europäer richtigerweise Sorge und eben auch mit den verschiedenen Personalbesetzungen in einem Trumpschen Kabinett. Und da würde ich nur noch mal einmal ganz kurz ergänzen. Mir macht große Sorgen, dass wir in den USA direkt in die erste Verfassungskrise reinsteuern. Denn wenn ein Senat nicht von vornherein sagt, dass die sogenannten Urlaubs-Appointments, die möglich wären, also Recess-Appointments, also als eine erzwungene Urlaubsphase im Senat, dass ein Senat das nicht mit sich machen lässt, sondern sich nicht stark dazu äußert, dass wir in eine Situation kommen könnten, wo in der Tat das Weiße Haus einem Senat eine solche Entscheidung auch als Loyalitätsprobe aufzwingt, wir Menschen ins Amt bekommen, die dann zwar nur bis 2026 dienen dürfen, das ist übrigens ein Teil der Recess Appointments, aber wo dann ein oberstes Gerichtshof, anders übrigens als Barack Obama, der in einem Recess Appointment 3 Menschen für den Nationalen Arbeitsrat, den National Labor Council, vorgeschlagen hat und dann in der Tat vom obersten Gerichtshof abgestraft wurde. Wenn diese Sequenz nicht gehalten wird, dann ist das der ganz klare erste Verfassungsbruch, der genau zu dem führen würde, was das Project 2025 sich immer vorgestellt hat, nämlich eine Konsolidierung der Exekutivmacht, eine Bedrohlichkeit innerhalb des restlichen Kontrollapparats, House, also House of Representatives und Senat, der dann faktisch die Gewaltenteilung aussetzt und noch weiter den obersten Gerichtshof in seiner Kontrollfunktion diskreditiert. Und dann hätte ein Donald Trump in kürzester Zeit das erreicht, was er sich vorgestellt hat und was besonders eben seine Berater, seine Systemarchitekten sich vorgestellt haben, den nicht gar nicht langsamen Umbau, sondern aber den wirklichen Umbau hin zu einer Exekutivdiktatur im Faktischen, in der politischen Ausgestaltung, der eben genau diese Kontrollmechanismen so schnell aushebelt, wie man es vielleicht sich am Reißbrett gar nicht hätte vorstellen können.
Das klingt wirklich beunruhigend. Jetzt haben Sie noch mal geschildert, was eben der Hintergrund ist von diesen Ernennungen des Kabinetts. Wir haben eingangs erwähnt, um wen es dabei geht, die Cowboys und Clowns. Und da müssen eben viele vom Senat bestätigt werden. Und Sie haben gerade erklärt, was passiert, wenn Donald Trump damit durchkommt, den Senat da auszuhebeln. Und das könnte die erste Verfassungskrise Amerikas reinführen. Und trotzdem noch mal gesagt, also auch was Sie hier geschildert haben im Hinblick auf den Ukraine-Krieg, auf die ja nicht gut genug vorbereiteten Positionen hier in Europa und in Deutschland, klingt wirklich alles andere als gut. Umso wichtiger bleibt ja zu sagen, dass wir hierzulande und eben auch nicht nur in Berlin, sondern auch in Paris, in Brüssel, in Rom uns stärker darum kümmern, dass wir europäisch zusammenrücken, dass wir gemeinsam unsere Interessen vertreten und uns auch nicht von so einem Autokraten wie Orbán in Ungarn da eben an der Nase rumführen lassen. Ich glaube, das ist auch noch eine Quintessenz. Catherine Klüver-Eschbrook, ganz, ganz viel Wissen, toll erklärt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit in diesem Podcast.
Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
Damit sind wir am Ende dieses Amerika-Updates angekommen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen, Bastian Brauns und Catherine Klüver-Eschbrook, und bei Axel Krüger für die Produktion dieses Podcasts. Wenn Ihnen unser Gespräch gefallen hat oder wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcasts@t-online.de, podcasts mit Mehrzahl S. Ich kann Ihnen schon verraten, es wird weitere Amerika-Updates geben, denn die Situation bleibt so spannend und in Bewegung, dass wir natürlich noch vieles klären und erklären müssen. Vielleicht auch wieder mit meinen beiden Gästen von heute, ganz bestimmt mit Bastian, vielleicht auch wieder mit Catherine Klüver-Eschbrook. Herzlichen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.